SRF 1.
Uhr, Rendezvous mit den Mittagsinformationen von Schweizer Radio. Stellenabbau im Kanton Aargau. General Electric streicht 1400 Stellen. Schuldig wegen Körperverletzung und Schwangerschaftsabbruch. Ein Grenzwächter bekommt 7 Monate bedingt, weil eine syrische Frau eine Totgeburt erlitten hat. Krankenkassen können jedes Jahr Hunderte von Millionen Franken sparen, wenn sie Ärzterechnungen genau anschauen. Das Beispiel CSS und ihre Detektive. Und allein weiter oder doch wieder zusammen. SPD-Chef Martin Schulz spricht in diesen Minuten über die Grosse Koalition. Wir befragen seine Parteikollegin Andrea Ypsilanti, die ihre Partei in einem Buch analysiert. Im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic. Endlich ist es klar, seit einer Stunde. Der US-Konzern General Electric baut an seinen Standorten im Kanton Aargau weitere 1400 Stellen ab. Dass ein Abbau bevorsteht, sickerte bereits vor Wochen aus Unternehmenskreisen durch. Weil der Schritt aber Teil einer konzernweiten Restrukturierung war, verzögerte sich die offizielle Kommunikation bis heute. Hier im Studio ist Wirtschaftsredaktor Lorenzo Bonazzi. Wie sieht der Restrukturierungsplan nun genau aus?
Ja, betroffen ist die Energiesparte. General Electric streicht hier in Deutschland und der Schweiz insgesamt 3000 Stellen, davon 1400 in der Schweiz, binnen 2 Jahre im Kanton Aargau, denn hier stellt der US-Konzern Gasturbinen her für die Stromerzeugung. Immerhin, die Fabriken in Birr und Oberentfelden bleiben erhalten, das zumindest verbucht die Aargauer Regierung in einer ersten Reaktion als kleinen Erfolg. Aus Sicht von General Electric aber ist der Stellenabbau Teil einer größeren Schrumpfkur. Der neue Konzernchef John Flannery will zum einen unrentable Geschäftsbereiche abstoßen und er will generell die Kosten herunterfahren um mehr als $2 Milliarden pro Jahr.
General Electric hat das Energiegeschäft von Alstom ja erst vor 2 Jahren übernommen. Seither gab es bereits 3 Abbaurunden. Wo liegt denn eigentlich das Problem?
Das Problem liegt darin, dass das Energiegeschäft allgemein eine Krise durchläuft. Die Strompreise sind im Keller und das heißt, es wird praktisch nicht mehr investiert. Und wenn dann mal investiert wird, ist es vor allem in Zukunftstechnologien wie Windkraft und Photovoltaik. Gaskraftwerke dagegen gelten primär als Übergangslösungen für Schwellenländer und dort bezieht man die Turbinen lieber aus dem billigen China als aus der teuren Schweiz. Das heißt konkret, dass die Fabriken im Aargau zu wenig ausgelastet sind, die Maschinen stehen still und um diese Überkapazitäten abzubauen, greift General Electric jetzt zum Rotstift. Vergleichbar mit dem Schritt des Konkurrenten Siemens, der baut im Energiebereich ebenfalls massiv Stellen ab.
Danke für die Einordnung, Lorenzo Bonazzi. Das Bankgeheimnis im Inland soll nicht gelockert werden. Uli Zindl.
Der Nationalrat beauftragt den Bundesrat, das Steuerstrafrecht nicht zu verschärfen. Der Entscheid fiel im Sinne des Bundesrates aus. Finanzminister Ueli Maurer sagte, das diene einer Frontbereinigung. Die ursprünglich vorgesehene Revision des Steuerstrafrechts sei ohnehin nicht mehrheitsfähig. Der Bund soll ein Kompetenzzentrum für Cybersicherheit schaffen. Dafür haben sich die eidgenössischen Räte ausgesprochen. Die Angriffe auf den Technologiekonzern RUAG und die Bundesverwaltung hätten gezeigt, dass die bestehenden Strukturen nicht ausreichten, um Risiken rechtzeitig zu erkennen, argumentiert eine Mehrheit der National- und Ständeräte. In der Schweiz soll im Handel verkauftes Vogelfutter künftig systematisch kontrolliert werden. Das haben das Bundesamt für Landwirtschaft und das Bundesamt für Umwelt veranlasst. Bei einer Kontrolle von Körnermischungen seien Verunreinigungen mit gentechnisch verändertem Raps festgestellt worden, teilten die Bundesämter mit. Betroffen seien 24 der 30 untersuchten Proben. Der Bund habe nun Kontakt mit den Importeuren der Vogelfutterproduzenten aufgenommen. Jerusalem als israelische Hauptstadt anzuerkennen sei ein Hindernis für den Frieden zwischen Palästinensern und Israelis. Das schreibt das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten EDA zum Entscheid von US-Präsident Donald Trump. Die Schweiz erinnere daran, dass der Entscheid der USA keinen Einfluss auf internationales humanitäres Völkerrecht habe, das in bewaffneten Konflikten gilt. Die EU-Kommission hat gegen Tschechien, Ungarn und Polen Klage beim Europäischen Gerichtshof eingereicht. Der Grund ist die mangelnde Teilnahme der drei Länder bei der Umverteilung von Flüchtlingen. Hintergrund ist ein Beschluss der EU aus dem Jahre 2015. Demnach sollten bis zu 120.000 Flüchtlinge aus Italien und Griechenland in andere Staaten umverteilt werden. Die EU hatte bereits im Juni ein sogenanntes Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn, Polen und Tschechien eingeleitet. Die Basler Fasnacht zählt neu zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO. Das hat das UNESCO-Komitee an einer Tagung in Südkorea entschieden. Die Basler Fasnacht sei eine besonders reiche Tradition, die Musik, mündliche Ausdrucksformen wie Schnitzelbänke und Handwerk vereine, schrieb das Bundesamt für Kultur in der Kandidatur. Die UNESCO würdigte diese nun als beispielhaft. Seit letztem Jahr gehört auch das Winzerfest im waadtländischen Vevey zum immaterialen Kulturerbe der UNESCO. Das Wetter, heute ist es verbreitet sonnig, der Nebel im Norden löst sich allmählich auf, morgen fällt im Norden teilweise Niederschlag bei 2 bis 5 Grad. Die Schneefallgrenze sinkt bis am Abend in tiefe Lagen, im Süden ist es teilweise sonnig bei 7 Grad.
Es ist ein dramatischer Fall, über den viel berichtet worden ist und der mehr als 3 Jahre zurückliegt. Es geht um eine syrische Flüchtlingsfrau. Nach der Rückschaffung aus der Schweiz nach Italien erlitt sie eine Totgeburt. Der Verantwortliche musste sich deswegen vor Gericht verantworten und das Militärgericht spricht den damaligen Teamleiter der Schweizer Grenzwächter in Brieg jetzt schuldig wegen versuchten Schwangerschaftsabbruchs und fahrlässiger Körperverletzung. Vom Militärgericht berichtet Elmar Plotzer.
Eine bedingte Freiheitsstrafe von 7 Monaten und eine bedingte Geldstrafe von 60 Tagessätzen, so lautet das Urteil des Militärgerichts 4. Die Probezeit für den heute verurteilten Grenzwächter beträgt 2 Jahre. Die Richter halten in ihrer Urteilsbegründung dem Grenzwächter vor, er habe damals, im Sommer 2014, der schwangeren syrischen Frau keine medizinische Hilfe zukommen lassen. Dass er die Situation zunächst als nicht so dramatisch eingeschätzt habe, kann das Militärgericht akzeptieren. Aber es wirft dem Verurteilten vor, er habe sich auch nicht richtig nach dem Wohlergehen der Frau erkundigt, die auf einer Holzpritsche lag, in den Räumlichkeiten des Grenzwachtkorps im Bahnhof Brieg. Und er habe auch nicht gehandelt, als er auf dem Bahnperron kurz vor der Ausschaffung realisierte, wie schlecht es der schwangeren Frau wirklich ging. Dass er seine italienischen Kollegen in Domodossola telefonisch über den Zustand der schwangeren Frau informiert habe, reiche nicht aus. Offenbar sei es ihm wichtiger gewesen, die Ausschaffung ohne Verzug durchzuführen, anstatt medizinische Hilfe zu holen. Deshalb verurteilt ihn das Gericht wegen versuchtem Schwangerschaftsabbruch, fahrlässiger Körperverletzung und mehrfacher Nichtbefolgung von Dienstvorschriften. Vom schwersten Vorwurf des Anklägers aber, der Grenzwächter sei schuld am Tod des ungeborenen Babys, haben ihn die Richter freigesprochen. Es lasse sich nicht zweifelsfrei klären, zu welchem genauen Zeitpunkt das ungeborene Baby wirklich verstorben sei und wann die Wehen der Flüchtlingsfrau wirklich eingesetzt hätten. Damit ist Dina Revel, die Anwältin der Opferfamilie, nicht zufrieden.
Ich bin ehrlich gesagt enttäuscht. Er wurde lediglich wegen versuchter Schwangerschaftsabbruch verurteilt. Ich habe mir aufgrund eigentlich der Akten mehr erhofft, dass er wegen versuchter Tötung des Kindes verurteilt wird.
Sie überlegt sich deshalb einen Weiterzug des Urteils. Wie es mit dem Urteil weitergehen soll, überlegen sich jetzt auch der Verurteilte selber und sein Verteidiger Franz Müller. Angesprochen auf seinen Mandanten, sagt Müller:
Die ganzen Verfahren und die ganzen Verlautbarungen im Zusammenhang mit der Anklage waren sehr belastend für ihn und das steckt man auch nicht sofort weg. Was ihn sicher erleichtert, ist, dass man nicht mehr nach diesem Urteil nicht mehr schreiben kann, er sei verantwortlich für den Tod des Kindes. Das ist die größte Entlastung.
Ob es zu einem weiteren Prozess kommt, ist derzeit also noch offen.
Elmar Plotzer. Soweit das Gerichtsurteil. Offen ist aber noch, welche Lehren zieht das Grenzwachtkorps aus diesem Fall Brieg? Wird die Ausbildung nun angepasst? Das fragte ich die Ausbildungschefin beim Grenzwachtkorps, Pia Elias.
Das Anpassen der Ausbildung, das ist bei uns im Grenzwachkorps ein ständiger Prozess. Das Thema Migration beispielsweise, was uns in den letzten Jahren vermehrt auch beeinflusst hat, in diesem Bereich haben wir verschiedene Anpassungen gemacht. So bilden wir jetzt unsere Grenzwächter auch im Bereich Gesprächsführung noch vertiefter aus. Oder wir haben das Thema interkulturelle Kompetenz in unsere Module eingebettet.
Was machen Sie zum Beispiel, wenn die Leute, die an die Grenze kommen, keine Sprache verstehen, die Grenzwächter sprechen?
Ja, das ist noch eine wichtige Frage, weil das ist ja eine Situation, die immer wieder vorkommen kann. Wir versuchen dort, die nonverbale Kommunikation zu stärken, dass auf die Migranten oder auf die Reisenden zugehen und dann die verschiedenen Hilfeleistungen zu nutzen, die wir wie zum Beispiel ein Sprachdienst oder vielleicht ein Kollege, der aushelfen kann, damit die Kommunikation in irgendeiner Form möglich ist.
Stichwort Verhältnismäßigkeit, das war bei diesem Fall auch ein Thema. Wir haben abgemacht, dass wir nicht über den Fall sprechen, sondern grundsätzlich über die Ausbildung. Insofern die Frage, wie lernt man verhältnismäßig handeln? Kann man das überhaupt lernen?
Also ich denke, Verhältnismäßigkeit, das ist das Grundprinzip des Handelns eines Grenzwächters. Mit dem Thema Verhältnismäßigkeit ist er jeden Tag konfrontiert. Und das ist deshalb auch allgegenwärtig in unserer Ausbildung. Wenn an der Grenze Frau Meier mit 3 Kilo zu viel Fleisch vorbeifährt und kontrolliert wird, dann wird sie einen Zoll noch bezahlen müssen. Sie wird aber sicher wegen dieser Tatsache nicht festgenommen.
Kontrollieren Sie eigentlich, was die Ausbildung angeht, wie die Leute auf dem Feld funktionieren, sage ich jetzt mal? Also wird da geschaut, der handelt gut oder da müssen wir mit der Ausbildung noch etwas machen?
Die Ausbildung erfolgt ja einerseits mit theoretischen Grundlagen, wo diese Themen auch besprochen werden, aber der größere Teil in unserer Ausbildung ist in der praktischen Anwendung. Und dort werden die Grundauszubildenden zum Beispiel von Ausbildungscoaches begleitet, die jeweils nach den entstandenen Situationen diese auch miteinander besprechen und schauen, was ist gut gelaufen und was könnte anders gemacht werden.
Das ist also ein laufender Prozess.
Das ist ein laufender Prozess und Verhalten ändert sich auch mit der Erfahrung.
Ein weiterer Punkt, der bei diesem Fall eine Rolle spielte, ist Erste Hilfe leisten. Wann müssen Grenzwächter Erste Hilfe leisten?
Alle Grenzwächter bringen eine Grundausbildung, eine Sanitätsgrundausbildung mit. Die wird auch in den Folgejahren in der Weiterbildung immer wieder thematisiert. Das bedeutet, dass sie Erste Hilfe leisten und dies auch können. Sobald sie aber in eine Situation kommen oder ab dem Moment, wo sie feststellen, dass eine Person Erste Hilfe braucht, dann werden sie diese anbieten. Im Zweifelsfall werden sie dann auch entsprechend externe Hilfe anfordern.
Jetzt ist es ja offenbar so, dass Migranten, wenn sie über die Grenze kommen und fürchten, dass sie wieder zurückgeschafft werden, auch manchmal Gesundheitszustände simulieren. Wie bringen Sie den Grenzwächtern bei, dass sie zwischen Simulation und Ernstfall unterscheiden?
Die Ausbildung der Grenzwächter erfolgt vor allem, wie ich bereits gesagt habe, in der Anwendung von praktischen Situationen. Und dort trainieren wir, wie das Verhalten sein kann. Wichtig ist einfach zu wissen, dass die Realität dann oftmals nicht ganz so einfach ist, auch weil nicht immer alle Informationen zur Verfügung stehen. Im Zweifelsfall gilt, immer im Sinne des Reisenden zu handeln.
Und Erste Hilfe zu bieten.
Und Erste Hilfe zu bieten, ja, genau.
Sagt die Ausbildungschefin beim Grenzwachkorps Pia Elia im Rendezvous. Und so geht es hier weiter. Größer und größer werden die Schweizer Medienhäuser und die Medienvielfalt im Land wird kleiner. Mit der Masseneinwanderungsinitiative war die halbe Schweiz unglücklich, mit der RASA-Initiative ist das ganze Parlament unglücklich. Und Martin Schulz spricht mit seinen Parteigenossen. Wir hören zu, kurz vor 1 und analysieren die Lage der Partei um 13 Uhr. Eigenständige Lokalzeitungen, kleine lokale Sender, das war einmal. Heute überleben kleine kaum mehr. Seit dem Internet ist der Eindruck entstanden, journalistische Leistungen seien gratis zu haben. Diese Medienkonzentration geht in der Schweiz heute einen Schritt weiter. Die NZZ und die AZ-Medien schließen ihre Regionalmedien, in einem neuen Unternehmen zusammen. Frage an Medienredaktor Klaus Bonanomi. Was heißt jetzt das für die Leserschaft der NZZ und all der Zeitungen, die zur AZ-Mediengruppe gehören?
Das ist noch nicht klar. Im Moment läuft eine Medienkonferenz. Klar ist bis jetzt, die einzelnen Titel werden erhalten bleiben, also die Regionalzeitungen von Grenchen bis Kreuzlingen, Aargauer Zeitung, BZ Basel, St. Galler Tagblatt, Luzerner Zeitung und so weiter und ihre Kopfblätter, die werden weitergeführt, auch die Schweiz am Wochenende. Aber wie unabhängig werden diese Regionaltitel weiterhin sein? Das ist die große Frage, wie unabhängig in der Themenwahl, in der Gestaltung, im Kommentieren auch von Themen. Klar ist, es gibt einen publizistischen Leiter für all diese Regionalzeitungen, das ist Pascal Hollenstein, der kommt von der NZZ-Mediengruppe. Und klar ist auch, wichtig ist auch die neue Zürcher Zeitung selber, die bleibt eigenständig, die ist nicht Teil dieses Deals.
Können Sie schon sagen, wer gewinnt und wer verliert bei dieser Fusion?
Ja, das kommt natürlich auf die Perspektive an. An der Medienkonferenz, die jetzt läuft, hat Axel Wüstmann, der CEO der AZ-Medien, gesagt, die Angestellten und die Leser, für beide sei dies eine gute Nachricht. Die sämtliche 2000 Angestellten, die in diesen Bereichen arbeiten, bei der AZ und bei der NZZ, die werden eine neue Stelle behalten. Die Frage ist dann, wie lange? Es gibt natürlich Überkapazitäten, Doppelspurigkeiten beim Druck zum Beispiel oder auch in den Mantelredaktionen, also diese ganzen Inland-, Ausland-, Wirtschaftsressorts. Da macht ja Tamedia im Moment gerade vor, wie man hier viel einsparen kann, indem man diese Inhalte gemeinsam erstellt und an alle Zeitungen verteilt. Also da gibt es ein Sparpotenzial, ohne dass auf den ersten Blick das Publikum gerade merkt, dass da gespart wird. Aber auf Dauer führt das eben dann doch zu weniger Vielfalt an Themen, an Blickwinkeln, an Perspektiven, gerade für die nationalen Themen. Und diese Vielfalt droht auf Dauer zu schrumpfen, wenn es nur noch wenige große Redaktionen gibt. Wie gesagt, wir wissen noch nicht, ob das bei AZ und NZZ so auch der Fall sein wird. Aber die Gewerkschaft Syndicom warnt auf jeden Fall schon vor einem Einheitsbrei und more of the same, das sei keine Antwort auf diese Probleme.
Danke, Klaus Bonanomi, für die Einordnung. Wie begrenzen wir die Zuwanderung in die Schweiz? Auch nach unzähligen Diskussionen über die Masseneinwanderungsinitiative ist das Gezerre noch im Gang. So liegt zum Beispiel immer noch die RASA-Initiative auf dem Tisch. Sie will den Artikel zur Zuwanderung ersatzlos streichen. Sicher nicht, sagt nach dem Nationalrat nun auch der Ständerat deutlich. Nun hoffen viele Ständerätinnen und Ständeräte, dass die RASA-Initiative noch zurückgezogen wird. Cordin Vinzenz.
Am deutlichsten kam der Aufruf an die RASA-Initianten von Beat von Lanten, vom Freiburger CVP-Mann. Er bat das Komitee um die beiden Uniprofessoren Thomas Geiser und Andreas Auer eindringlich,
erhobenen Hauptes aus der Übung wegzutreten, die Initiative zurückzuziehen und sich gemeinsam mit uns für die langfristige Sicherung des bilateralen Weges zu engagieren.
Die Initiative sei überholt und sollte eigentlich nicht mehr raus aus der Sackgasse heißen, meint er weiter.
RASA bedeutet heute eigentlich RESA, rein in die Sackgasse.
Was Ständerat von Lanten damit meinte, ein Nein zu RASA könnte als zweites Ja zum Masseneinwanderungsartikel aufgefasst werden. Das wäre ein schlechtes Signal für die Europapolitik, sagte auch der Ausserrhoder FDP-Ständerat Andrea Caroni.
Für die Bilateralen wäre es ein schlechtes Zeichen, wenn diese Initiative zur Abstimmung gelänge und dort eine krachende Nein-Klatsche einfinge.
Sein Ausweg aus der Sackgasse darum ein Gegenvorschlag. Dieser Gegenvorschlag hätte den Masseneinwanderungsartikel ergänzt mit dem Satz, dass die Schweiz ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen einhalten müsse, gemeint die Personenfreizügigkeit mit der EU. Mit diesem Gegenvorschlag, so die Argumentation, könne das Volk sagen, ob es zufrieden sei mit der sehr sanften Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative oder doch härtere Maßnahmen gegen die Einwanderung wünsche und so auf Kollisionskurs mit Europa gehen wolle.
Ich finde, der Souverän muss diese fundamentale europapolitische Frage beantworten können.
Er fand mit dieser Forderung in seiner eigenen Partei kaum Unterstützer, aber von links kam Schützenhilfe vom Zürcher SP-Ständerat Daniel Josic. Er mokierte sich darüber, dass viele seiner Kollegen offenbar Angst hätten vor dem Volk
Lassen Sie das Volk entscheiden. Lassen Sie es entscheiden. Und wenn das Volk findet, wir wollen die Masseneinwanderungsinitiative bestätigen, ja, dann soll es das doch tun. Wir können doch das Volk nicht bevormunden und sagen, wir dürfen es nur noch abstimmen lassen, wenn das herauskommt, was wir richtig finden.
Eine klare Mehrheit aus CVP, FDP und auch SVP war aber gegen einen Gegenvorschlag. Er sei nicht nötig, weil ja die SVP bald eine Initiative lanciere, die die Personenfreizügigkeit mit der EU aufkünden wolle. Da könne das Volk dann entscheiden, sagte der Aargauer FDP-Ständerat Philipp Müller.
Dann wird es für das Parlament auch keine Wenn und Aber mehr geben, Turnübungen, wie wir sie gemacht haben. Es wird entsprechend dem Abstimmungsergebnis handeln müssen.
Für diesen Weg entschied sich der Ständerat mit klarem Mehr, kein Gegenvorschlag, sondern Abstimmung nur über die RASA-Initiative. Über eine Initiative, so der Schaffhauser Thomas Minder von der SVP-Fraktion, die die Schleusen öffnen würde für 500 Millionen EU-Bürger.
Die große Frage ist nur, ob das dem Bürgerwillen entspricht. Ich jedenfalls freue mich auf diese Abstimmung.
Im Gegensatz eben zur Mehrheit im Rat, die immer noch auf einen Rückzieher der Initianten hofft. Die Initianten sagten auf Anfrage, sie warteten noch die Schlussabstimmung vom 15. Dezember ab und würden nachher seriös über einen Rückzug diskutieren und wohl noch vor Weihnachten entscheiden.
Gudin Vinzenz. Sie hören Rendezvous, es ist 9:09. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Getreu dem Motto sucht die CSS, die größte Krankenkasse der Schweiz, Sparmöglichkeiten. Und zwar nimmt sie die Arzt- und Spitalrechnungen genauer unter die Lupe. Damit spart sie tatsächlich, und zwar massiv, nämlich Hunderte von Millionen Franken pro Jahr. Dario Pelosi.
CSS-Chefin Philomena Colatrella will sparen. Dafür hat sie eine Abteilung ausgebaut, jene der Rechnungsdetektive.
Wir haben dieses Team vergrößert und schauen natürlich dort, ob es im Bereich der Leistungserbringung, das heißt Rechnungen von Ärzten und Spitälern, ob es dort Auffälligkeiten gibt, die man entsprechend aufdecken kann. Und zum anderen eben die klassische Rechnungskontrolle in der Rechnungsprüfungsfabrik.
Und Auffälligkeiten gibt es. Gegen 16 Millionen Rechnungen haben die Detektive begutachtet und Fehler gefunden. Private Betrüger, aber vor allem Fehler bei den Leistungserbringern wie Ärzten oder Spitälern.
In der Rechnungsprüfung konnten wir letztes Jahr rund 700 Millionen Einsparungen erzielen.
Zum Vergleich, 2016 zahlte die CSS insgesamt Leistungen von knapp 5 Milliarden Franken aus. 700 Millionen wären da ganze 14%. Trotzdem, die Versicherer könnten Ärzte und Spitäler, die absichtlich oder nicht Fehler machten, nicht einfach sanktionieren und von ihrer Liste streichen. Das Gesetz verlange da eine Gleichbehandlung sämtlicher Leistungserbringer, erklärt Colatrella.
Im Zusatzversicherungsbereich haben wir Möglichkeiten, womöglich eben auch uns dafür zu entscheiden, dass man mit gewissen Leistungen nicht mehr zusammenarbeitet. Leider noch nicht integral im Grundversicherungsbereich.
Dort braucht es mehr Klarheit, welche Leistung wie viel kostet. Bei der jetzigen Tarifstruktur sei das aber sehr unübersichtlich.
Ja, die Chefin des Krankenversicherers CSS spricht da von rund 700 Millionen Franken Einsparungen, allein weil man die Rechnungen genauer kontrolliert hat. Dario Pelosi, Sie haben in dieser Sache recherchiert und konnten auch mit Privatdetektiven sprechen, die sich besonders auf Krankenkassen spezialisiert haben. Was haben Sie da herausgefunden? Wo können denn die Krankenkassen konkret so viel einsparen?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Große Beträge können Krankenkassen auch quasi einsparen, wenn sie allein bei einer Kontrolle zum Beispiel feststellen, dass ein Krankheitsfall eigentlich ein Unfall war und damit einfach eine andere Versicherung dafür aufkommen muss. Aber eben, ich habe mit zwei spezialisierten Tarifdetektiven gesprochen und die haben mir bestätigt, dass auch viele Tarife schlicht falsch abgerechnet werden.
Es geht da um sehr viel Geld. Normalerweise lassen sich ja Detektive nicht unbedingt in die Karten schauen. Wie offen haben denn die mit Ihnen geredet?
Sie haben mit mir sehr offen geredet, das aber allerdings erst nach einer ganzen Reihe von Sicherheitsvorkehrungen. Es geht um viel Geld, eben um Millionen, und da ist klar, dass diese Kontrolleure alles machen, um unerkannt zu bleiben, um nicht selbst danach unter Druck zu geraten. Sie haben also erst mit mir geredet, dass wir uns an einem geheimen Ort getroffen haben und dass klar war, dass wir im Beitrag keine Namen nennen und auch keine Zitate von Ihnen senden. Die Aussagen im Beitrag, die haben wir also von einem Sprecher lesen lassen.
Gut, dann hören wir doch mal rein.
Treffpunkt ist ein Büro im Schweizer Mittelland. Herr L. und Herr M. bezeichnen sich selbst als Tarifexperten. Sie kontrollieren Arzt- und Spitalrechnungen auf der Suche nach Unstimmigkeiten. Herr L. zieht einen Stapel Papier aus einer Mappe. Name, Spital und Versicherung sind geschwärzt.
Zu einem Dossier eines Halb- oder Privatpatienten gehören die Grundversicherungsrechnung, die Zusatzversicherungsspitalrechnung, die Arzthonorarrechnung, der Operationsbericht, der Austrittsbericht, allfällige Labor- und Radiologieberichte und nicht zuletzt das Anästhesieprotokoll. Das ermöglicht einen umfassenden Überblick.
Diesen Stapel würden Sie erst mit Hilfe von Computern durchforsten, um zu wissen, ob formell alle Tarife korrekt abgerechnet sind. Herr L. und Herr M. sind vor allem bei der inhaltlichen Prüfung gefragt. Denn die Frage, ob auch tatsächlich die Leistung erbracht wurde, die in Rechnung gestellt wird, kann eine Maschine nicht beantworten. Herr M. macht Beispiele.
War der Patient tatsächlich so lange im Spital? Hat bei einer Zusatzversicherten auch tatsächlich der honorarberechtigte Chefarzt operiert? Oder hat die Operation tatsächlich so lange gedauert? Da vergleichen wir zum Beispiel die OP-Berichte mit dem Anästhesieprotokoll. Da braucht es Erfahrung und Fachwissen, um die Ungenauigkeiten in den Papierbergen zu erkennen. Laien können das nicht kontrollieren.
Bei 2 von 3 beanstandeten Fällen würden die Fehler aus Unwissen rund um die komplexen Tarifstrukturen gemacht. Aber es gäbe auch Ärzte und Spitäler, die bewusst überzogene oder gar falsche Abrechnungen stellten. Herr L. sortiert seine Papiere. Sie wüssten mittlerweile, wo sie genauer hinschauen müssten.
Eine Stippvisite des Chefarztes auf der Abteilung kostet pro Patient schnell 200 Franken. Auf der Rechnung ist sie aufgeführt, gleichzeitig nimmt der Chefarzt aber an einem Symposium in Amerika teil. Oder gewisse Assistenzarbeiten im OP übernehmen medizinische Praxisassistentinnen, vor allem bei Standardoperationen. Verrechnet sind diese aber als Leistungen eines Facharztes über die Rechnung des Chefs.
Immer mehr öffentliche Spitäler seien mittlerweile privatisiert. Sie müssen nun rentieren, um die Erneuerungsbauten zu finanzieren. Das verleiht der Spitäler zu hohen Rechnungen für Zusatzversicherte, sagt Herr L. und zeigt auf ein Formular.
Hier wurde eine Knieoperation für gut 16.000 Franken in der Grundversicherung abgerechnet. Die Endabrechnung aber betrug 68.000 Franken, das Vierfache. Allein der Aufschlag für ein Einzelzimmer kostet pro Tag 900 Franken.
Bei den Zusatzversicherungen gäbe es einen Wildwuchs, sind sich die beiden privaten Tarifvermittler einig. Wenn unabhängige Fachdienste vermehrt im großen Stil Arzt- und Spitalrechnungen auf Herz und Nieren prüften, könnten Versicherungen etliche Millionen einsparen.
Dario Pelosi, diese Mittler zeigen, dass falsche Abrechnungen offenbar keine Einzelfälle sind. In der Pflicht stehen also eigentlich nun die Ärzte. Wie reagieren die denn auf den Vorwurf?
Ja, ich habe mit Urs Stoffel vom Dachverband der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH gesprochen und ich wollte natürlich von ihm wissen, wie viele seiner Ärztinnen und Ärzte tatsächlich falsch abrechnen. Er hat gesagt, genaue Zahlen, die habe er keine, aber er hat mir versichert, dass Gros das verhalte sich korrekt.
Dass man systematisch betrügt, das würde ich vehement ablehnen. Dass es einzelne schwarze Schafe gibt, die diesen Raum ausreizen, das wissen wir, dass es das gibt. Und wir sind natürlich sehr unglücklich darüber, weil diese Fälle sind die, die dann ein falsches Licht eigentlich auf die Ärztinnen und Ärzte werfen, die eigentlich jeden Tag einen sehr guten Job machen.
Urs Stoffel, der hat auch erklärt, wenn die FMH von so konkreten Fällen wüssten, dann könnten Wiederholungstäter auch aus dem Verband ausgeschlossen werden. Aber eben, man könne nicht einfach den Ärztinnen und Ärzten die Schuld am teuren Gesundheitswesen in die Schuhe schieben.
Aber jetzt nach all Ihren Recherchen, wie kann man das Problem denn sonst lösen?
Da liegen sich die verschiedenen Akteure seit Jahren in den Haaren. Die FMH, die möchte das Problem lösen, indem man die ganzen Rechnungsstapel nicht mehr direkt in Krankenkassen schickt, sondern zur Kontrolle den Patientinnen und Patienten. Aber eben, das sind halbe Bücher und im Beitrag haben wir es gehört, diese Tarifwüsten zu verstehen, das ist eine Kunst für sich. Und wenn man einfachere Tarife macht, dann sagen die Ärzte, dann haben wir wieder die Blackbox und man kann nicht nachvollziehen, was die Ärzte machen. Die Krankenkassen im Gegenzug, die möchten detailliertere Rechnungen haben und mehr Kontrolle, das sei einerseits effizienter. Und nicht zuletzt könnten sie so auch einfacher ganze Dossiers an andere Versicherungen eben weiterleiten. Kurz, es braucht noch sehr viel Bewegung von allen Beteiligten, um sämtliche Fehlerquellen oder gar Schlupflöcher für mutmaßliche Betrüger zu schließen.
Danke, Dario Pelosi. Das ganze Interview mit Urs Stoffel vom Dachverband der Schweizer Ärztinnen und Ärzte haben wir übrigens im Internet für Sie aufgeschaltet auf srf.ch/news. Am Parteitag der SPD in der Berliner Messehalle sind seit dem Mittag alle Augen auf einen Mann gerichtet, auf SPD-Chef Martin Schulz. Eine Frage steht im Mittelpunkt. Was macht Schulz, was machen die Sozialdemokraten? Doch wieder mitregieren mit Angela Merkel und der CDU-CSU in einer großen Koalition? Oder, wie nach der Wahlniederlage eigentlich von Schulz angekündigt, ab in die Opposition? Peter Vögeli in Berlin, Schulz redet seit knapp einer Stunde. Was will er jetzt, große Koalition oder Opposition?
Ja, er ist noch nicht so weit. Er redet seit einer Stunde über die Partei, über die Erneuerung der Partei, über die Seele der Partei. Und das ist auch nötig. Die SPD hat in den letzten 10 Jahren 10 Millionen Wählerinnen und Wähler verloren. Vor allem die Hälfte der Wählerinnen ist ihnen davongelaufen. Aber die Kurve, die muss er noch machen, denn die Mächtigen, die Insider der Partei, die wollen diese große Koalition. Schulz ist ja ein Outsider. Er wird den Parteitag überzeugen müssen. Er wird sagen, dass man Bedingungen formulieren wird. Dann wird der Parteitag vielleicht zustimmen, möglicherweise. Und dann am Ende, in einigen Wochen oder vielleicht sogar Monaten, kommt dann die Quadratur des Kreises. Die Mitglieder, die Basis wird abstimmen. Und dann wird sich fragen, wie viele Bedingungen muss die SPD durchsetzen, um die große Koalition zu ermöglichen und gleichzeitig ein Ja der Mitglieder zu kriegen.
Danke, Peter Vögeli, für den Moment. Sie bleiben für uns am Thema dran. Und das Thema vertiefen wir gleich im Tagesgespräch. Stößt die SPD doch ihren ersten Entscheid nach der Wahlniederlage wieder um und regiert mit? Welche Folgen hätte dies und wo steht die Partei grundsätzlich? Das sind Fragen an die Insiderin, die SPD-Politikerin Andrea Ypsilanti, nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Uli Zindl.
Der US-Konzern General Electric streicht in der Schweiz 1400 Stellen von insgesamt 4500. Betroffen seien die Standorte Baden, Birr und Oberentfelden. Für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebe es einen Sozialplan. Ein Schweizer Grenzwächter ist vom Militärgericht in Bern zu einer bedingten Gefängnisstrafe von 7 Monaten und einer bedingten Geldstrafe verurteilt worden. Er hatte gemäß Urteil vor 3 Jahren einer schwangeren Flüchtlingsfrau aus Syrien medizinische Hilfe verweigert. Diese hatte über starke Blutungen geklagt und später eine Totgeburt erlitten. Das Bankgeheimnis im Inland soll nicht gelockert werden. Der Entscheid des Nationalrates fiel im Sinne des Bundesrates aus. Finanzminister Ueli Maurer sagte, das diene einer Frontbereinigung.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.